ARD.
Muss ja dazu sagen, dass unsere Familie aus der DDR ist und man da schon einfach krass diese ihre eigene Geschichte merkt. Und auch bei uns war das wirklich so, über Gefühle reden gab es eigentlich nicht.
Würdest du deinen Kindern überhaupt wünschen, dass sie in so einem Leistungssportsystem groß werden?
Dann eher was anderes als Fußball.
Dann Basketball.
Mein Sohn hatte 57 Zentimeter bei der Geburt, da habe ich schon gedacht, das wird ein Center.
Ja.
Hast du schon mal Nudes verschickt?
Ich habe mal welche bekommen, von meiner damaligen Freundin, aber that's it. Nicht so mein Ding. Aber du guckst, als wärst du schon Team Nudes.
Team Nudes, das muss jetzt nicht jeden Tag, also doch, kann auch jeden Tag sein, wenn sie das macht, aber ich krieg immer noch gerne von ihr mal so ein Bild, ehrlich gesagt.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Aurel Merz
und
Felix Groß.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Da sind wir wieder.
Wie ist es? Da sind wir wieder. Die zwei großen Podcaster von SWR3.
Die es werden wollen.
Wie ist es dir ergangen?
Oh, nichts Großartiges passiert. Denn das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne, weil es gibt solche Wochen, da ist wirklich jeden Tag was los und jeden Tag passiert was und Halligalli und das ist auch schön, aber dann so eine Woche zu haben, wo auch mal nichts passiert, die genieße ich auch.
Das stimmt, das ist irgendwie auch schön. Hey, ich habe mir Gedanken gemacht.
Seit wann machst du sowas?
Ja, das ist ein schlimmer Unfall. Aber weil man dir überlegt, was interessiert einen noch ganz besonders an einer Person, dann ist mir eine Sache klar geworden. Wenn man wie du in diesem Fußballding drin ist, ne, oder überhaupt in so einem, also man fängt ja, das ist ja das Witzige, wenn man Sportler war, dann fängt man voll früh an zu arbeiten eigentlich. Das ist ja fast Kinderarbeit.
Aber es fühlt sich nicht so an.
Nee, es fühlt sich nicht so an, weil dann ist noch der spaßige Teil. Aber ich meine, ich habe ja bis 23 habe ich studiert. Ich meine, ich habe natürlich irgendwas gejobbt oder so. Und im Studium habe ich echt schon noch mir Mühe gegeben zu chillen. Aber da hattest du ja schon mal Lucht.
Das ist richtig, das ist auch ein großes Thema, was ich so im Nachhinein, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auch wenn man selber Kinder hat, da so ein bisschen reflektiert.
Ja.
Und ich echt das Gefühl habe, dass ich mega viel verpasst habe. Weil es war wirklich also schon auf Leistung getrimmt mit 13, 14, 15, einen Vater gehabt, der da extrem drauf geachtet hat, dass man da nicht links und rechts guckt. Und das hat sich in dem Moment nicht nach Arbeit angefühlt und nicht so angefühlt, dass ich was verpasse. Mhm. Aber im Nachhinein denke ich mir, wow, wenn ich dann auch Geschichten von anderen höre, was sie alles erlebt haben in ihrer Jugend, unterwegs waren an Wochenenden und so. Und
das ist mein Ding.
Ja, das ist, ne, also ich habe das heute noch und ich glaube, das rührt aus dieser Zeit, dass ich so eine FOMO habe, was zu verpassen.
Ja,
und wenn
kann
ein,
ich mir vorstellen, ja.
So, ich kenne viele Leute so, ich meine, man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und auch andere Leute, die das gleiche, nicht Schicksal haben, aber in dem gleichen Bereich sind, tätig sind, die dann so, oh, da ist wieder ein Event und da habe ich keinen Bock, da muss ich aber hin und da ist eine Veranstaltung. Und ich so, geil, Veranstaltung, Event, da will ich hin. Ich will jetzt nicht schon wieder was verpassen. So, weißt du, ich habe das, ich, jedes witzig. Event, was so kommt oder Anfragen und so, ich sage, ja komm, wenn ich da Zeit habe, gehe ich da hin. Weil ich habe halt noch wieder was nachzuholen, weißt du?
Das ist genau, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich gehe halt auf kaum öffentliche Veranstaltungen, weil ich nur auf, also ich bin mit meinen privaten Veranstaltungen schon so busy und weil ich das ja aber auch in dem Fall, wie du sagst, ich mache das seit ich Kind bin, ne, jede Party habe ich mitgenommen. Ja, ja. Ich habe alles mitgenommen und ich kann jetzt nicht noch beruflich auch noch auf so irgendwelche Veranstaltungen gehen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber krass, aber das ist ja irgendwie geil, weil dann hast du ja immer noch so einen Enthusiasmus
für
Events. Aber würdest du sagen, ich meine, klar, du bist jetzt halt auch Vater und so, aber würdest du trotzdem sagen, hast du manchmal dann irgendwie trotzdem Bock irgendwie Party zu machen oder mal ein Trinken zu gehen oder hast du das Gefühl, du musst da manchmal sowas nachholen?
Ja, habe ich total. Also schon trotzdem ausgewählt. Ich brauche es wirklich nicht jede Woche und so in den Club gehen eh nicht mehr, weil ich will mich auch schon unterhalten an so einem Abend.
Ja.
Aber ja, also wenn die Möglichkeit da ist und eine gute Gesellschaft vorhanden ist, dann bin ich immer dafür zu haben. Also da kann mich jeder fragen, da bin ich sofort dabei und versuche es einzurichten, weil wie gesagt, ich habe irgendwie einfach das Gefühl, ich habe was nachzuholen, ich habe was verpasst.
Ja.
Und ich finde, jetzt ist es auch noch nicht so schlimm, mit 33 kann man das auch noch überall gehen, wenn ich jetzt irgendwie 50 wäre und ich würde auf jeder Veranstaltung auftauchen, weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Will es aber noch nicht jetzt mich jetzt schon so in 17 Jahren kritisieren, wenn ich es dann am Ende doch mache, aber ja, ich habe echt das Gefühl, teilweise was zu verpassen, also verpasst zu haben und es war ja wirklich so, ich bin dann mit 19 von zu Hause raus, bin da von Rostock nach Bremen gezogen. klar, war immer noch Profifußball, aber ich hatte jetzt nicht mehr so diesen Vater dann da, der drauf geachtet hat. Und mein erstes Jahr in Bremen, ne? Also ich bin wirklich, sagen wir mal, glaube so jedes zweite Wochenende rausgegangen,
ja.
Bis der Trainer mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, hör mal zu, es reicht doch, wenn du einfach mal essen gehst am Wochenende. Das reicht auch mal aus. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe ja immer dann schon so diese Autoritätspersonen hatte ich immer, wo ich dann auch drauf gehört habe.
Ja. Dann kommt jemand anderes und der setzt quasi dein Gewissen kommt wieder
in Form. Ja, aber zu Recht in dem Moment, weil es dann schon so ein bisschen eskaliert ist. Und
ja, aber irgendwie ist es natürlich auch nachvollziehbar, gerade wenn man so jung ist. Ne? Ja. Man will ja irgendwie Dinge erleben. Ich meine, auch heute noch. Ich finde ja auch heute noch, ne? Wenn ich lange, ich habe jetzt neulich, war ich mal 3-4 Monate nicht aus, habe nichts getrunken, gar nichts gemacht, so. Und dann habe ich mir auch so, also okay, that's not it. Also das, ich wollte es einfach mal ausprobieren und ja. Ich glaube mir so, das ist auch nicht das Leben.
Macht
das
auch keinen Sinn.
Das macht gar keinen Sinn. Muss immer eine Waage finden und ja. Natürlich dann eben, wie du sagst, halt entsprechend dem, was man von seinem Aufgabengebiet irgendwie stemmen kann. Also muss ja nicht jede Woche oder so nee. Sein. Aber ich finde, man braucht auch so ein Reset. Also auf eine Party zu gehen oder so, ist für mich so ein Reset einfach, weil auch muss ja nicht für jeden sein, aber auch Alkohol zu trinken ist ein fucking Reset. Das ist so, ah, oh, jetzt mal ein Bier, so ja. Geil oder was meine ich, selbst besoffen sein ist ein Reset
ja.
Irgendwie und am nächsten Tag weiß man dann auch schnell, warum das nicht immer so sein soll.
Ja, das ist genau, aber ich finde einfach, wenn du mit den, ich brauche halt die richtige Gesellschaft um mich herum und dann habe ich halt mega Spaß und dann trinke ich auch gerne was und.
Wie ist das so in so Fußballmannschaften, seid ihr dann so, zieht man dann so mit wem, du hast wahrscheinlich, das waren ja auch deine Friends dann halt, ne?
Genau, gut, du hast dann am Ende mehr gesehen als deine Freundin oder deine Frau, weil du wirklich jeden Tag mit denen dann zu tun hattest.
Ja.
Und trotzdem war es so, es gab ja immer diese Mannschaftsabende. Aber das ist dann
was
so gezwungen.
Da?
Das ist was so gezwungen. Da? Weißt du, wir müssen jetzt einen Mannschaftsabend machen, damit alle zusammenkommen und so.
Mhm.
Und was wir ja auch schon in der letzten Folge gesprochen haben, du hast halt eigentlich nur deine 3-4 Jungs.
Ja.
Mit denen du dann auch wirklich richtig gerne rausgehst. Und Mannschaftsabend ist dann immer so gezwungen und alle müssen dann und die Hälfte hat eigentlich gar keinen Bock. Und das, ja, was passiert da? Manchmal so am Anfang immer so diese Einstandsrituale, Aufnahmerituale für die Jungs, die neu dazugekommen sind.
Wie bei so einer Bruderschaft oder was?
Yo. Dann muss ja jeder singen oder muss dann irgendwie tanzen und keine Ahnung, ja, muss ich auch schon öfter durch und das ist trotzdem so, ich finde unentspannt einfach.
Und es fühlt sich, ist ja wie mit Arbeitskollegen, ne?
Ja.
Also, aber da wird dann trotzdem auch getrunken?
Ja. Ja, ich kann mich erinnern an, wo ich mein...
Trainer auch, ist er auch dabei?
Nee, Trainer nicht. Ich kann mich an meinen Einstandsabend bei Werder Bremen erinnern, wo ich wirklich aus 19-Jährigen hingekommen und da waren Spieler 30.
Ey, warte ganz kurz, war da Diego zu der Zeit?
Diego war, glaube ich, 2 Jahre vor, habe ich verpasst leider. Aber da war halt noch Özil, Mertesacker, Tim Wiese, Thorsten Frings.
Wie witzig.
Und so weiter. Und da war das Ritual, dass du mit jedem Spieler, der schon da war vor dir, in kurzen trinken musstest.
Oh, wie viele?
Ja, es waren so 19, 20 Spieler halt schon vor mir da.
Und, mein Lord,
Alter. Ja, und
über den Abend verteilt oder weg?
Ja, über den Abend verteilt, aber du weißt ja, wie schnell das geht, ne? Und das hat wehgetan. Das war zu dem Zeitpunkt, da war ich leicht verletzt. Und normal ist der so geplant, dass am nächsten Tag frei ist.
Mhm.
Wenn du aber verletzt bist, musst du immer zur Behandlung kommen und so ein leichtes Reha-Training machen. Ey, und ich an dem Abend weg und ich wusste, ich musste am nächsten Morgen noch zu diesem Reha-Training. Das Gute war aber, dass der Reha-Trainer, die sind ja immer noch ein bisschen ausgenommen von diesem Cheftrainer und so was. Die waren auch, der war auch dabei. der wusste ganz genau, wie es mir geht und so. Und dann sind wir einmal kurz raus auf den Platz, hab zweimal aufs Tor geschossen, dann sind wir wieder reingegangen.
Oh, schlimm.
Oh, das hat wehgetan. Naja, aber das sind so Sachen, Mannschaftsabend gezwungen. Aber ich muss schon sagen, ich bin ja mit 25 dann nach Berlin gekommen. Das habe ich dann
war
auch
nämlich,
schon mal.
Da kam ich nämlich drauf, weil du mir neulich gesagt hast, du bist 2016 nach Berlin gekommen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, nach Berlin kommen ist halt immer ein Gamechanger.
Ja, vor allem so Mitte 20, ne?
Ja, bis klar, einmal. Same hier.
Und das war auch so der, ich glaube, das erste Wochenende direkt, da haben wir dann freitags gespielt und Wochenende war frei und direkt unterwegs. Und das Geile, ich bin gerade in meine neue Wohnung eingezogen in Berlin zur Miete. Und direkt am zweiten Abend, wo wir dann unterwegs waren, Schlüssel verloren, alles, kein Schlüssel mehr gehabt und so.
Gott, ich hasse das. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so verkatert in so einer Situation landet, wo man Dinge organisieren muss.
Ja,
ich war verkatert, also ich war nüchtern, aber ich war schon verkatert und ich bin am nächsten Tag einen Tisch abholen gegangen, hatte noch richtig Kopfweh in Friedenau. Und dann habe ich einen Platten gehabt, also das Auto ist einfach stehen geblieben und dann ist mein Handy ausgegangen. Und ich hatte so Kopfweh, dieses Auto stand da, ist der Reifen hat die Luft verloren. Und ich war einfach ich kannte niemanden in Friedenau, ich hatte kein Handy mehr. Es war einfach, mein Leben war vorbei.
Ja,
und es war so schlimm, ey. Dann bin ich zu dieser Frau hingelaufen, habe bei ihr geklopft, dass ich den Tisch abholen wollte, mein Auto aber nicht mehr geht. Und sie hatte sie Mitleid mit mir irgendwie. Und dann hat sie mich nach Hause gefahren, mit dem Tisch zusammen, war so ganz nette Frau. Das war das Einzige, was ich nie vergessen werde. Diese Frau, die mich von Friedenau nach Hause gefahren hat, dann meinte sie zu mir so, guckt mich an und dann sagt sie so, ja, haben Sie afrikanische Wurzeln? Sag ich, ja, ein bisschen. Und dann sagt sie, trommeln Sie. Und ich dachte so, wo führt das jetzt hin? Und dann ich so, nee. Weil ich habe mir in Afrika eine Trommel gekauft und seitdem trommel ich. Da habe ich so erleichtert. Okay, was soll das jetzt hinführen? Oh, ich hasse dieses Gefühl.
Aber ich sag dir, und guck mal, du erzählst jetzt diese Geschichte, ne? Und das ist das, was ich mir angeeignet habe, wenn so eine Situation entsteht, wo du das Gefühl hast, es kommt alles zusammen, alles läuft wirklich scheiße und du bist aussichtslos in irgendeiner aussichtslosen Situation. Dann weiß ich ganz genau, geil, ich habe ja einen Podcast, jetzt habe ich endlich wieder was zu erzählen. Weißt du, wir haben was zu erzählen, du würdest ja jetzt gar nicht drüber reden, wenn das nicht so erlebt hättest. In der Situation ist es scheiße, aber ich denke mir dann immer, ey, das ist wieder eine Geschichte, die ist jetzt scheiße, aber in einer Woche feiere ich die, weil ich darüber halt lachen kann und die erzählen kann.
Wir reden über die Quintessenz von allem, was ich tue, weil Comedy basiert jedes Mal darauf, dass ich mir denke, Alter, ist das scheiße. But it's a good story.
Ja.
Jedes Mal denke ich mir das. Und das macht mir, macht so einfacher, durchs Leben zu kommen, wenn du dir denkst, ja, whatever, es wird schon eine gute Geschichte werden. Ich meine, es gibt Sachen, die sind grenzwertig.
Ja,
so. Wenn ich so denke, ich muss jetzt hier ein neues Leben beginnen, ist schon scheiße. Aber denke ich jedes Mal.
Ja, aber das habe ich echt so in diesen aussichtslosen Situationen, denke ich mir, komm, das hilft mir jetzt, um da wieder klarzukommen. Und langfristig hilft mir das vielleicht, wieder ein bisschen zu lachen und eine gute Geschichte erzählen. Aber du hast gerade gesagt, so Studium, Ausbildung und so, ne, das ging ja bei mir auch komplett verloren, sowas. Ich kann da auch immer nie mitreden, wenn Leute, ja, ich bin gerade im Studium und mache gerade da meinen Bachelor oder da meine Master. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet, weil ich da einfach nie drin war, auch Ausbildung und so. Klar, man kann so das vergleichen und sagen, ich hatte meine Jugendzeit, habe jeden Tag trainiert und so, das war irgendwie meine Ausbildungszeit in dem Sinne und wurde ja dann auch zu meinem Beruf, aber so diese Studienphasen und Semesterferien und die Arbeit und da Ausbildung, da kann ich nie mitreden. Aber
das Krasse daran ist, dass man, also die, während man das Studium gemacht hat, war ich immer so, ach Gott, was mache ich hier, ich will, dass es vorbei ist. Und rückblickend, das ist das Dümmste gewesen oder das dümmste Mindset, das ich hier hatte. Ich habe so ganz, ganz schnell fertig studiert, weil ich natürlich wollte Geld verdienen, ich wollte einfach, dass es vorbei ist und ich wollte irgendwas tun. Ja. Und man hat dann auch nach der Schule keinen Bock mehr, noch mehr Bildung. Also man tut es so, als wäre das was
Nerviges. Ich verstehe auch nicht, wie man Lehrer werden kann, ehrlich gesagt.
Boah, wie
du bist ein Leben lang in der Schule.
Ah,
du bist ein Leben lang an einem Ort. Also meine Mamas Lehrerin.
Oh.
Ich habe sie nie verstanden.
So krass dahin zurückzuwollen. Ich fand Schule auch ganz schrecklich. Und ich wollte, dass das alles aufhört. Aber rückblickend war Studium auch ein bisschen geil. Also ich meine, ich habe Glück, dass mein Erwachsenenleben dann auch, also ja, es wurde auch, ist auch super. aber Studium war eigentlich so chillig, weil du wusstest irgendwie, ich habe mir ausgesucht, was ich studiere. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien studiert, habe mir das ausgesucht und ich habe dann auch ein sehr guter in so Fake it till you make it. Das heißt, ich habe mit Mindestaufwand Maximum rausgeholt. Also ich habe einfach echt gechillt und dann schnell kurz gelernt und dann das geschrieben und das hat für mich sehr gut funktioniert.
Ja.
Ich habe sehr viele Prüfungen gehabt, bei denen ich nicht, also nee, sehr viele Kurse gehabt, bei denen ich nicht keine Anwesenheitspflicht hatte. Das heißt, ich war auch nicht da.
Ja, wenn die Möglichkeit da ist, dann gehst du auch
genau,
nicht.
Genau, genau. Also wenn man nicht muss, bin ich auch nicht da. Ich kann das auch, ich habe quasi Homeoffice erfunden. Hey. Und es war schon eine sehr, sehr, sehr entspannte Zeit, bis auf, dass man halt immer broke war. Das ist auf jeden Fall nervig, dass man immer pleite ist. Ich habe so absurde Scheißjobs dann immer gemacht. Mein Kumpel, der ist halt ungefähr so meine Hautfarbe und wir wussten eigentlich gar nicht, was wir da gerade machen, aber wir haben uns bei so einer Promo-Agentur angemeldet. Und da haben wir uns voll gewundert, weil dann haben wir so einen Job bekommen für so einen Karamell-Wodka. Und dann haben wir so, dass wir den immer so promoten sollen. Den Clubs war der schlimmste Job, den du dir vorstellen kannst. Und wir wurden dann immer mit einer weiblichen Person quasi zusammengetan. Und er ist dann in irgendeine Stadt, in irgendeine österreichische Stadt gefahren mit so kistenweise Karamell-Wodka. Und ich mit so kistenweise Karamell-Wodka. Und dann fällt uns irgendwann auf. Dann rufe ich uns an. Sag mal, die Frau, mit der du in die Stadt fährst, hat die auch deine Hautfarbe? Ja, ja. Und dann würden wir nächstes Mal wieder. Und dann haben wir festgestellt, die haben ganz viele karamellfarbene genommen, die den Karamell-Vodka promoten und haben uns aber in so österreichische Nazi-Käfer geschickt.
Ah.
Ich schwöre dir, es stand literally in so einem Kaff in Österreich mit diesem Karamell-Vodka auf dem Tisch und sehe, da kommen wirklich junge Leute rein, die einfach Hakenkreuze tätowiert hatten. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wo sind wir denn? Da habe ich rausgeguckt, Kärnten. Ah ja, rechteste Gebiet in Österreich. Und das Krasse war, diese Leute haben sich nicht, die haben sich richtig gefreut, trotzdem uns zu sehen, weil wir den Wodka gebracht haben. Die wussten gar nicht, was
Alkohol verbindet.
Die haben noch nie Ausländer gesehen oder so oder irgendwas, was sie ihrem Tattoo nachhassen sollten. Das war so grotesk. Und solche Scheißjobs zu machen, war dann, sage ich mal nicht,
das. Ja, guck, ich sehe aber Scheißjobs und es gibt Scheißjobs. Und wenn du dann noch wirklich dahin geschickt wirst.
Unfassbar, Alter.
Und aber sicher dann auch mal die eine oder andere Flasche mit nach Hause genommen, oder? Würde ich jetzt mal vermuten.
Du kannst dir nicht vorstellen, als wir das nämlich festgestellt hatten, nach welchem Schema das hier abläuft, die Mengen an Karamellwodka, die wir zu Hause hatten, das ist, wir haben eine Kiste zurück ins Büro gebracht, wir haben Unmengen Karamellwodka nach Hause gebracht, wir haben in der Küche Karamellwodka gestapelt, wir hatten Partys, es gab nur Karamellwodka.
Gibt's den heutzutage noch?
Lass ihn mal googeln. Man darf ja hier keine Marken nennen, aber ich kann mal googeln, ob es den noch gibt.
Es gibt bestimmt nur einen. Ich habe noch nie Karamellwodka gehört. Es gibt bestimmt nur einen.
Ich meine, so
es gab mal nur einen.
Ist ja auch so ekelhaft, ne? Ich kann dir hier mal zeigen, das hier war er. Der sah schon so ekelhaft aus. Er war auch schrecklich, er war nicht zu trinken. Aber wie gesagt, wir waren broke und deshalb haben wir uns halt auch einfach 2 Jahre lang von diesem, wenn wir denn getrunken haben, von diesem Karamellwodka. Ja, da muss man ja, nimmt, was man kann, ne? Aber wir waren auch ein bisschen die Kings, weil wir natürlich dadurch immer Juice zu Hause hatten. Und dann hatten wir das Glück, dass dann mein einer Kumpel, der dann noch derselbe, der für den Karamellwodka, der wurde dann nochmal für irgendeinen Aperitivo.
Hat einen guten Job gemacht.
Der wurde noch für so ein Aperitivo angefragt. Und da haben wir nochmal kistenweise Aperitivos ausgeladen. Also, es ist schrecklich.
Okay, jetzt habe ich noch mehr FOMO, dass ich ja noch die Ausbildung und Studienzeit verpasst habe.
Ja, du hast die schlimmsten Jobs verpasst. Also diese. Du hattest ja dann nie Nebenjobs.
Ich hatte nie einen Job. Nie einen normalen Job.
Ja, stimmt. Meine Jobs waren auch nicht normal. Ich hatte einfach so. Ich habe lange in einem Laufschuhladen gearbeitet. Das war geil, weil da habe ich dann immer viele Laufschuhe natürlich bekommen. Aber ich habe auch mal nach dem Studium einen Monat am Fließband gearbeitet.
Okay.
Und weil das in Stuttgart, das war immer so, das haben alle so immer als Studentenjob, jeder hat das eigentlich quasi einmal gemacht. Die haben wahnsinnig viel gezahlt. Diesen Monat, der hat mir dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr das Leben finanziert. Und dieser Monat ist aber der schlimmste Monat in deinem Leben. Und da habe ich auch beschlossen, dass ich irgendwie was Richtiges machen muss, weil ich kam da an, und viele Leute, die arbeiten seit 30 Jahren am Fließband, ist auch nicht, also ist whatever, sehr gut, die verdienen gutes Geld und so weiter, aber es ist halt ein sehr einseitiger Job und manchmal sind dann eben auch die Gedanken sehr, sehr einseitig. Ich glaube nicht, dass das bei allen, die da arbeiten, so ist, aber ich hatte wahrscheinlich vielleicht auch besonderes Pech. Ich habe immer, in der Mittagspause habe ich so ein Buch gelesen und ich komischerweise, ich weiß auch heute nicht mehr warum, Agatha Christie, Mord im Orient Express gelesen und deshalb war ich immer schwuler. Weil ich gelesen habe, war ich schwuler. Ja. Und weil ich nicht die Bildzeitung gelesen habe, war ich schwuler. Das war völlig absurd. Und diese Typen, die da mit mir gearbeitet haben, der eine, also wir waren 4 Leute an einer Station und einer, der war 65, hat seit 35 Jahren da gearbeitet und hat versucht, dass sie ihn feuern, damit er die Abfindung bekommt. Ja. Und deshalb hat er immer gesagt, er geht jetzt scheißen und ist dann 3 Stunden lang auf Toilette gegangen. Das war so grundsätzlich so. Das heißt, man war dann immer unterbesetzt. Und es war irgendwie die Gespräche, die du dann in diesem Monat, ne, in diesem Schichtbetrieb so gehört hast, waren so crazy. Weiß nicht, ob es wirklich nur diese Gruppe war. Aber das war so scheiße, dass ich mir so dachte, nee, komm, ich mache irgendwas anderes. Das muss nicht sein.
Ja, aber das ist ja eh so ein Ding heutzutage auch so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie 30 Jahre eine Sache zu machen. Oder 35 Voll. Oder 40. Ich meine, klar, andere müssen das und können das Voll. Auch. Und das ist auch wichtig. Wir brauchen diese Leute, aber ich kann das nicht und wir haben auch ein letztes.
Wir haben einfach Glück, dass wir es nicht müssen noch. Aber wer weiß, wir sind noch jung genug, als dass wir in irgendeine komische Situation kommen können.
Ja, das stimmt. Aber ich habe das trotzdem auch diese Einstellung. Ich will auch gar nicht wissen, was in 5 Jahren ist. Ich will gar nicht planen, es kommt eher anders, weil auch so viele Möglichkeiten
ich
einfach
schon
da
Angst
sind.
Dabei. Also ich meine, wenn ich so planen müsste, was sind. Ich muss ja. Wie bist denn du da drin, so Urlaube oder so zu planen? Weil. Das ist ja jetzt auch ein neues Ding von dir. Ich finde, das Leben ist jetzt ein bisschen unplanbarer. Du hast nicht mehr feste Saison und so weiter. Und bei mir ist es ja so, dadurch, dass bei mir immer, also ich habe zwar auch eine Firma, ne, wo ich mich auch so, da habe ich ja mittlerweile noch mehr Verantwortung, wo ich mich so um die Leute auch kümmern muss und so und dann auch viel da sein muss. Aber es ist immer so ein bisschen dieses, weil ich eigentlich nur als Künstler angefangen habe, es ist immer so, du weißt ja nie, wann kommt hier ein Auftrag, wann hast du da was verkauft, wenn du auf Tour gehst, kannst du noch so planen und so weiter. Aber es ist halt immer irgendwie was und dann ist es auch schwer zu sagen, ich gehe jetzt in Urlaub, weil du, in der Zeit könnte irgendeine coole Anfrage kommen,
ja, total.
Irgendeine coole Rolle, irgendwas. Und es führt aber dazu, dass ich auch deshalb, also mich machen Termine in meinem Kalender schon sehr nervös und ich habe einen vollen Kalender mit Terminen, aber wenn ich dann noch so private Sachen da noch zusätzlich rein tue, dann, ja.
Ja, das habe ich auch. Also wir nehmen uns als Familie auch jedes Mal vor, okay, wir buchen halt weit im Voraus, weil und kannst es besser planen. Und
gutes Angebot.
Ja, noch vielleicht noch ein bisschen günstiger und so und überhaupt noch was frei, da wo man hin will.
Ja.
Und ich habe genau das gleiche Gefühl, weil ich kann das schon ein bisschen vom Zeitraum so einschätzen, wann mal eine freiere Zeit ist.
Ja.
Und trotzdem will ich mir die auch frei halten, weil es könnte halt eine coole Anfrage kommen und ich bin halt so gerade in dem Modus, ich will einfach was schaffen, weil mir macht mega Spaß, was ich mache und es sind halt verschiedene Sachen und es könnte immer was reinkommen und
das ist dem Umfeld aber immer so schwer zu erklären.
Ja, und ich verstehe es aber auch, weil es tut mir auch leid, weil ich will ja auch mit meinen Kindern reisen, die sollen ja auch die Welt sehen und so. Ja. Ne? Das ist ganz klar, das ist auch das Wichtigste am Ende. Ja. So. Aber ich habe gerade so eine Phase, wo wirklich viele Anfragen kommen, was mir Spaß macht, wo es läuft, die ich auch ausnutzen muss, um das weiter aufzubauen, was ich mache. Weiß aber auch, und das hast du immer im Hinterkopf, du brauchst ja auch diese Pausen. Ist einfach gesund, brauchst du auch.
Absolut.
Und gerade dann mit Familie und so. Auch in diesem Jahr, ne, du sagst, okay, Sommerurlaub schön, sag mal, diesmal mehr Richtung August vielleicht.
Ja.
Ist ja jetzt schon wieder viel zu spät.
Ja, ist immer so.
Irgendwas zu buchen.
Ich finde auch, und also ich weiß nicht, also es ist ja dann auch so, finde ich, zwischenmenschlich immer so ein Ding. Also wenn du eine Person hast, mit denen du verreisen willst, und dann musst du die immer so, die wollen ja auch eine Perspektive haben. Ich finde gerade so bei Verreisen, also immer wenn man dann doch mal was gebucht hat, dann ist es eigentlich schlau, das gemacht zu haben, weil ich finde, ich freue mich, zum Beispiel, ich gehe jetzt mit meiner Familie, also meinen Eltern und meinem Onkel, meiner Schwester und allen möglichen Leuten, für den Geburtstag, mein Onkel und mein Papa sind Zwillinge, wir gehen nach Italien für aber auch nur 5 Tage.
Mhm.
Und das haben wir jetzt, musste ich jetzt ja natürlich einloggen, weil das natürlich auch auf den Geburtstag fällt und so weiter. Und nur, dass das jetzt in meinem Kalender schon ist, macht mir so geile Laune. Also es gibt mir ja was.
Ist auch so, Vorfreude ist so geil.
Genau, ich habe das Gefühl, da entgeht uns, also solchen Menschen wie dir und mir, entgeht ja auch immer diese Vorfreude, weil man immer so nee und dann sehr, sehr, sehr spontan machen muss.
Ja.
Deshalb frage ich mich manchmal, ob ich das nicht irgendwie umändern könnte, dass ich einfach sage, es ist jetzt halt so, weil ich gerade auf Urlaub ist eigentlich meine Lieblingstätigkeit, aber es ist das Beste.
Jetzt haben wir noch ein Hobby gefunden.
Ja, das ist Urlaub. Doch, Urlaub ist ein geiles Hobby, Alter.
Ja, aber mir tut wirklich mein Umfeld leid.
Ja.
So, oder gerade die Familie, weil im Endeffekt ist Urlaub so geil und die wollen sich auch dann darauf freuen.
Ja.
Und
aber die Kinder sind noch nicht in der Schule, ne?
Nee, genau. Wir sind halt auch mega flexibel eigentlich. Ja. Und jetzt ist ja auch gerade so, im Juni geht ja jetzt die EM los und da bin ich halt voll eingebunden.
Ja.
Und die geht dann auch einen Monat und da habe ich mich schon abgemeldet für zu Hause und so gesagt, ey, komm, dann fahr du mit den Kindern weg. So, die sollen ja auch rauskommen. Und das ist, es tut mir schon fast leid, aber ich habe halt voll Bock, einfach zu arbeiten.
Ja. By the way, das ist so witzig, weil das ist halt mein Kosmos komplett verlassen. Also so mein Interesse für Fußball ist so über die Jahre einfach zurückgegangen, weil ich finde, es gab einen Overload.
Ja.
Also.
Ja, den gibt's ja immer noch.
Genau.
Es wird ja nur noch mehr.
Genau. Und ich finde eben, es gibt so, ich interessiere mich ja total für Sport und für viele Sportarten und da sind halt viele andere, kommen halt zu kurz und Fußball, ne, bis zur U16 irgendwie und bis zur vierten Liga irgendwie. Ich weiß noch, früher, dann machst du DSF oder du schaust auf das vierte Ligaspiel. Okay. Und das war einfach ein bisschen zu viel und ich glaube halt, dass das Inflationäre so ein bisschen das bei vielen halt irgendwie, wie gesagt, okay, jetzt ist Champions League und dann ist nochmal WM und ne, so ein bisschen für Verdrossenheit gesorgt hat. Und das wird wahrscheinlich der Sache jetzt zum Verhängnis. Aber was ich an so großen Ereignissen natürlich toll finde, ist schon cool einfach, wenn Leute kommen, irgendwie und man sich kennenlernt und das ist bei Olympia ist das Schönste überhaupt, dass man irgendwie viele Gäste aus der ganzen Welt hat und so weiter und ich glaube natürlich, das kann irgendwie, es kann Deutschland auch total gut tun.
Ja, so ein geiler Sommer einfach, wo du die Leute zu Gast hast aus allen Ländern, hast Events, du hast die Spiele, du hast
Und gerade wo Europa in so einer scheiß Situation
total, ist. Total, das ist ja eine mega Chance einfach und das muss man halt begreifen und ich habe so ein bisschen die Erinnerung an 2006, wo die WM ja hier war.
Mhm.
Wo ich nicht in einer Stadt in Deutschland gelebt habe, wo auch ein Spielort war.
Ja.
So, und dann bin ich auch nach Berlin gereist, einmal hier Brandenburger Tor, Fanmeile, und das war so mega geil. Und jetzt lebe ich in einer Stadt, wo die EM herkommt, wo die Spiele stattfinden, wo die Leute kommen, es kommen 100.000 Holländer, es kommen Österreicher, es kommen Kroaten, es kommen Spanier, weil die hier ihren Standort haben.
Das könnte schon schön werden, ja.
Und ich will einfach die Stimmung hier in dieser Stadt alltäglich diesen einen Monat miterleben und da habe ich halt mega Bock drauf.
Wann ist es von wann bis wann?
14. bis 14., also Juni bis Juli.
Und hast du so ein bisschen auch, findest du ein bisschen kacke auch, also dass du deshalb nicht in einem anderen Land so lange bist?
Nee, ich find's mega. Also ich finde es perfekt, einfach diese Stimmung jetzt mal mitzunehmen. Und ich freue mich da total drauf. Und du hast geiles Wetter, guckst Fußball und machst Events, bist mit Leuten unterwegs, gehst einfach in die Stadt und setzt dich nur dahin und beobachtest die Leute so. Weißt du, da habe ich halt Bock drauf.
Ja, ist schon geil. Also ich fand, Fußball ist irgendwie, es gab eine Phase, das war, glaube ich, WM 2006?
Ja.
Und ich glaube, im selben Rahmen hatte so der VfB Stuttgart gewonnen irgendwie.
Deutsche Meisterschaft 2-7, glaube ich.
2-7. Ja. Das heißt, das war so irgendwie, das war die eine intense Fußballphase, wo man so, ne, also gerade in Stuttgart und dann eben mit der WM, das war halt alles irgendwie so ziemlich cool alles. Und da war man mit allem so richtig dabei. Und dann, glaube ich, habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, aber dann ist es irgendwie so ein bisschen verglüht alles, weil es einfach zu viel wurde und ich dann auch lieber Basketball geschaut habe. Aber ja, das habe ich, meine, vielleicht hilft es ja, wenn es jetzt hier wieder ist und so. Und ich meine, das Tolle ist, es gibt ja jetzt mittlerweile auch coolere TV-Experten beim Fußball, Alter. Haben wir auch schon All-Time-Favorites. Macht Lothar Matthäus noch?
Ja, er macht alles.
Macht er?
Ja, klar.
Ein geiler Typ, Alter. Weißt du, was mein Lieblings-Lothar Matthäus-Moment war? Da hat er bei so dieser, ich weiß nicht, was war das, so Privatfernsehsender, Dart-WM, hat er mitgemacht, ne? Und dann kam er da raus in so einem Dart-Trikot. Und dann lief dieser italienische Song, mit dem er immer El in Invincible oder wie heißt?
Ich weiß nicht, aber der hat bei Inter Mailand mal gespielt.
Ja, genau, und der hat so, das ist so ein dramatischer Song. Lothar Matthäus Hymne. Und das war
das
so.
Das ist die Lothar Matthäus Hymne?
Ja, weil er dazu, glaube ich, in Mailand auch rausgelaufen ist. Und es war so krass, weil du dann so gecheckt hast, dass er das halt dass er das so ernst, also nicht so wie du beim Menschenrad. Ja. Nee, sondern es war wirklich, er ist so mit den Armen nach oben. Und ich fand diesen Stolz dabei so geil, dass man den selbst in so ein Dartspiel reinkämpfen kann. Wie heißt das denn? Naja, ich finde es fürs nächste Mal.
Aber Lothar macht schon noch sehr viel. Aber ich glaube,
der hat doch scheiße über deinen Bruder geredet, oder?
Ja, teilweise. Aber das ist, sagen wir mal so, Lothar ist ja immer gern auch mal für eine Überschrift zu haben. Da weiß er schon, was er sagen muss und was er nicht sagen muss. Von daher ist das auch alles fein. Aber
Trash-Talk mit Lothar Matthäus war schon nicht schlecht.
Aber ich denke, wir werden Lothar bei der EM auch sehr präsent erleben. Soll aber auch so sein. Ich meine, das ist ja irgendwie auch ein Gesicht vom deutschen Fußball. Und es soll schon ein cooler Sommer werden. Aber ich glaube, dass doch Erfolg da sein wird. Also da bin ich einfach mal optimistisch, weil da tun wir uns ja hier in Deutschland auch mal schwer, positiv vorauszublicken.
Ja, voll. Also wir sind ja auch, pass auf, also ich finde wichtig, dass man solche Dinge so ernst nimmt. Aber auch diese dauerhafte Schwarzmalerei ist auch so, warum machen wir das immer? Wir sind so ein fucking negatives Volk, ne? Weil wenn ich mir sage, okay, ich bin Fußballfan und ich bin für Fußball, weil Fußball ist es ja eh krass, ich war selten im Stadion, aber wenn ich im Stadion war, sitzt da irgendein Typ neben mir und sagt ganz groteske Dinge, wo ich mir so denke, Bro, es ist wichtig für dich, das sehe ich ein, aber du musst doch nicht diese Leute so krass beleidigen, es ist so komisch, diese Mentalität. Wie ist das als Spieler? Ist das nicht weird?
Du kriegst es als Spieler gar nicht mit. Also das ist halt, du hast halt, wenn du unten auf dem Platz stehst und da sind 50.000 Leute im Stadion, nimmst du halt einzelne Stimmen gar nicht wahr.
So. Aber und wie ist es, wird man dann trotzdem auch angeschrieben von den Leuten mit so einer Scheiße? Manchmal?
Ja, klar.
Das
ständig,
muss doch nerven,
ständig.
Oder?
Ja, aber das wird ja nur noch mit Humor genommen in Spielerkreisen. Also da machst du dich ja nur noch lustig drüber.
Okay, weil ich meine, gut, so mittlerweile muss er sich, ich meine, ich als öffentliche Person, ich kriege auch groteske Scheiße geschrieben, weil ich muss dir kurz eine Sache vorlesen. Ich meine, das ist ja ähnlich. So, ich habe gestern so ein Stand-Up-Bit von mir veröffentlicht. Ich habe ein Typ hat mir was geschrieben, das ist, wo ist es, da. Also, da bin ich auf sein Profil gegangen, so ein älterer Herr, und seine Bio ist, gut gelaunter Single im Mittelalter, der gern jeden Blödsinn mitmacht, aber genau weiß, welchen er nicht mag. So, dann hat er mir geschrieben, über die Stuttgarter herziehen müssen. Wie arm kann man sein im Kopf? Das ist unlustig, hoch und endlich. Kommt erst den richtigen Erstklässer, die dich aus den Teich treiben, nee, dich um den nächsten Teich treiben. Keine Ahnung.
Ja.
So Leute sind so strange.
Ja, wir haben es ja in der ersten Folge schon mal zum Ende thematisiert, diese Kommentare, Social Media, alles drum und dran. Ich bin ja auch so ein Typ, ich lese mir das ja durch, ne?
Ja, aus Spaß auch.
Ja,
ne?
Aber aus Spaß. Nur, ich mache mir halt trotzdem Sorgen um Leute, einfach, ich bin halt gefestigt und nehme das mit Humor. Ja. So, aber es gibt halt genug, die das nicht können. Und ich finde halt einfach dieser ganze Hass und dieses Mobbing und diese Missgunst und diese Hassrede auch, es wird ja immer schlimmer und es wird ja immer gefährlicher und wir haben, glaube ich, einfach das Problem, dass wir ja uns zu wenig immer noch dagegen aufwählen. Es gibt immer so viele Kampagnen, aber die am Ende ja auch nur verlaufen, weißt du, wir haben nichts Nachhaltiges.
Na, man muss sich, genau, das ist auch das Ding, man muss sich einmal um die Leute natürlich, die diesen Hass abbekommen, sorgen, vor allem wenn es Privatpersonen sind, das ist immer irgendwie, finde ich, gefährlich, weil als öffentliche Person hast du möglicherweise im besten Fall ein System gebaut, das dich davor schützen kann und das ist einfach in, dass du es gewohnt bist. Ja. Auf der anderen Seite musst du dich aber auch um diese Leute sorgen, die so einen Scheiß schreiben. Ja. Weil wie einsam oder wie, was muss denn bei dir schieflaufen, dass du denkst, eine fremde Person grundlos zu beleidigen, ist normal, das Verhalten. Und das finde ich einfach immer so für viele Leute, dass diese Grenzschwelle so geschrumpft ist, dass man komplett wahnsinnige Anschuldigungen und Beleidigungen in eine fremde Kommentarspalte hauen kann. Das ist schon hart.
Ja.
Wahrscheinlich war das schon immer in uns da und das ist jetzt einfach nur die Infrastruktur da, um einfach mal Leute zu beleidigen. Weil ich finde es immer dann doch erstaunlich, wenn du im echten Leben unterwegs bist. Die Leute sind so nett.
Ja, und das wird dir nie, also 99% trauen sich das nicht, dir ins Gesicht zu sagen, wenn du denen gegenüberstehst. Und du hast ja gerade auch Fußballfans angesprochen. Es ist ja am Ende so, und wenn man einmal mehr drüber nachdenkt, so, dann sagst du auch, okay, der lässt halt seinen ganzen Frust, den er vielleicht zu Hause hat, dann im Stadion raus und brüllt dich an und so. Und das ist ja okay, das soll er machen.
Soll
so,
er weißt du.
Aber das ist ja, was du sagst, man hat dann so eine Gewohnheit da drin, aber wenn es dann an Privatpersonen geht, aber auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die das nicht so abkönnen, so.
Ja.
So, und da ist es halt diese Schwierige und ich finde,
es gibt ja auch für alles Grenzen, ne? Es gibt ja manche Leute bekommen ja auch, also erstmal gibt es inhaltlich Grenzen und manche Leute kriegen ja auch so viel ab und wo sie sich das gar nicht ausgesucht haben und vielleicht auch wirklich nicht diese Schutzmechanismen haben und dann hast du einfach so einen Schwarm von irgendwie so, es gibt ja gerade so Inselgruppen oder so, ne, die dann irgendwie Frauen beleidigen und sich dafür absprechen in irgendwelchen Foren und so weiter. Ich meine, das kommt aus einer ganz, 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 ganz tiefen Einsamkeit und Verletzung, gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, und Unzufriedenheit mit sich selbst.
Genau, Unzufriedenheit mit sich selbst und Probleme mit sich selbst und das dann irgendwie auf eine andere fremde Person zu projizieren, ist so eine kranke, schreckliche Entwicklung. Aber ja.
Ja, und dabei ist ja Kritik so wichtig. Also ja, Kritik, genau, ist so wichtig und ich bin ein großer Fan davon, auch kritisiert zu werden, wenn das wirklich sachlich und dich da auch weiterbringt und du da sogar was draus ziehen kannst und das ist ja dieses Schlimme, dass es gibt einfach nicht mehr diese Diskussionskultur. Du hast selber, ich meine, ich bewerte ja auch andere, wenn ich was sehe, wenn ich was schaue und so. Und trotzdem überlegst du zweimal, sagst du denen das oder vermittelst denen das, weil es, selbst wenn du es sachlich formulierst, es fühlt sich jeder direkt so persönlich angegriffen, dass es immer schnell in eine Beleidigung geht. Und ich habe so, das nervt mich total, weil ich auch immer, um jetzt wieder auf den Fußball zurückzukomme, ich war immer jemand, der seine Meinung gesagt hat. So, und das hat so vielen Leuten auch in diesem Geschäft nicht gefallen, weil sich jeder dann persönlich, ich habe es aber für die Sache gemacht, weißt du, um sich weiterzuentwickeln, derjenige, ich oder als Gemeinschaft, als Team. Und ich habe das Gefühl, ich ändere mich dadurch, ich werde immer meine Meinung sagen, so, aber diese Diskussionskultur, das, man muss wirklich bei jedem Einzelnen abwägen, mache ich das bei dem, mache ich es bei dem nicht. Und
das Problem daran ist eben auch, wenn es wirklich Dinge irgendwie gibt, die man so kritisieren kann. Ich sehe das manchmal, ich sehe so Influencerinnen, die sehr groteske Dinge bewerben und vielleicht auch möglicherweise, aber auch Influencer und möglicherweise da irgendwie auch auf Leute zielen, in der Art und Weise, wie aggressiv und komisch sie diese Produkte bewerben. Und da könnte man objektiv kritisieren, dass man sagt, hey, vielleicht ist das nicht so gut. Und das Schlimme ist, es ist nicht möglich, weil, und gerade bei Influencerinnen, dann oftmals irgendwelche Insels um die Ecke kommen, die ganz andere Sachen so hardcore mit einfach nur aus Misogynie getrieben, passt.
Ich weiß, was du meinst.
Genau. Diese Menschen beleidigen, dass dann jede objektive oder möglicherweise einfach nur sachliche Kritik gar nicht mehr möglich ist, weil man würde sich in diesen Sumpf aus Hass von anderen Leuten geben. Das heißt, manchmal die Art und Weise, wie schlimm Kritik manchmal rübergebracht wird, nimmt auch vernünftige Kritik den Raum.
Ja.
Das ist aber allem so. Bei Fußball wird es genauso sein, ne? Weil wenn ich dir sage, Felix, da hast du jetzt nicht, hast du irgendwie, keine Ahnung, die Flanke nicht so stabil geschossen, ne? Aber vorher hat jemand gesagt, du Missgeburt, du hast die Flanke nicht so stabil geschossen, so. Dann bist du schon in diesem Brei mit drin. Und das macht irgendwie, das ist das wahrscheinlich, wo man sagen würde, unsere Diskussionskultur ist ein bisschen an den Arsch gegangen.
Ja, und die Leute dann auch mit draufspringen, ne? Und dann so diese Emotionen mitnehmen und so. Ich bin da auch ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, was jetzt die Lösung ist, um das in den Griff zu kriegen, das besser zu machen. Natürlich wird immer gesagt, ja, es muss Gesetze geben und es muss dann aus der Politik kommen. Die Leute werden immer eine Möglichkeit finden.
Ich glaube, und das ist, dann sind wir wieder bei dem Ding, wo wir vorher waren, dass man da irgendwie die gute Story und die Geschichte und die Comedy oder diese Perspektive mitnehmen muss. Ich habe das Gefühl, wir gehen auf jeden Fall laufen auf so ein bisschen drauf zu, immer mehr an den Arsch zu gehen.
Ich bin trotzdem aber der Meinung, es gibt doch eine deutliche Überzahl an guten Leuten, nur absolut. Die anderen sind halt lauter.
Absolut. Und das ist so, ich glaube das auch und ich hoffe es. Und das ist auch die letzte Hoffnung, die man so haben kann und hoffen kann, dass die Leute nicht, also unisono alle zusammen jetzt irgendwie an den Arsch gehen und wir da so komplett diese ganze Kultur und so eine Verwahrlosung im Umgang miteinander, dass die nicht für immer die Überhand gewinnt, aber ich habe das Gefühl, manchmal sind so Strömungen halt einfach so groß und dann ist der gesellschaftliche Ton, ich meine, auch was denn so die Politik manchmal jetzt mit gutem Gewissen fordern kann, konnte man vor 10 Jahren noch nicht, dann wäre das schrecklich gewesen und so. Deshalb habe ich schon das Gefühl, dass wir in vielen Themen so in eine gewisse Verwahrlosung einfach drauf zulaufen, das ist tragisch und manchmal muss es dann wahrscheinlich eine große Veränderung geben oder so und es geht dann langsam wieder zurück und das kann man ja nur hoffen, aber ich glaube, aktuell sieht es ein bisschen komisch
aus. Ja, ich war genauso, wie es ein Prozess war, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, muss es halt in die andere Richtung auch wieder ein Prozess sein. Das glaube ich auch.
Manches wird ja auch besser. Ich finde zum Beispiel, wie man so sagt, ne, dass viele Leute auch sich überlegen, hey, muss ich so und so viel Fleisch essen oder auch überhaupt, dass wir dann irgendwie Themen wie Rassismus und so weiter bei Black Lives Matter mal thematisiert haben und viele Leute sich Gedanken gemacht haben. Es gibt ja immer Strömungen und so und die sind ja dann enden ja auch erstmal in so einer gemeinsamen Verwirrung und alle gehen erstmal mit diesen neuen Perspektiven um und neue Generationen, für die sind dann Dinge, die wir jetzt als normal gelten, vielleicht auch schon einfach gelernt und wachsen dann mit einer anderen Perspektive auf und dann werden hoffentlich deine Kinder und wenn ich mal Kinder habe, auch die bessere Menschen als wir.
Ja, Nachhaltigkeit ist ja mal ein großes Wort, aber es ist ja immer in allen Geschichten so, du musst es konstant im Alltag leben dann am Ende und nicht irgendwie, also Kampagnen sind wichtig, Aufmerksamkeit schaffen wichtig, aber es geht um den Alltag und da.
Ein bisschen für sich umsetzen. Hey, wollen wir mal irgendwas spielen?
Ja, Mann, oder? Ein bisschen auflockern.
Wir haben uns hier. Schon wieder harte Themen. Wir haben uns schon wieder krass verquatscht, aber wollten wir jetzt eigentlich so eine richtige Gaming-Runde.
Was haben wir denn hier vor uns?
Ich weiß es nicht, soll ich mal die 1 öffnen?
Oh, die 1, das ist so ein gelber Umschlag hier.
Also pass auf, wir haben hier, ich weiß nicht, ihr, die hier den Podcast kennt, wir haben hier so irgendwie so Sachen und irgendwie wollten wir die auch von Anfang an spielen, haben wir einfach angefangen zu schnattern, nicht wahr? Weil wir sind
vielleicht schnattern. Die Umschläge haben übrigens genau die gleiche Farbe wie den Toaster, den ich in deiner
Gegend habe. Ja, Game-Show und wie mein Pullover. Ja. Also, ist alles irgendwie gelb, also ich weiß auch nicht.
Mach mal auf, ich hab ein bisschen Angst, aber mach du mal auf.
Okay, also das Spiel ist Tabu. Anleitung. Umschlag sind Begriffe, die wir dem der anderen erklären müssen. Neben dem Begriff, den der die andere erraten muss, sind auch Wörter notiert, die man beim Beschreiben nicht benutzen darf. Auf dem Tisch liegt eine Sanduhr, wir haben jeweils eine Minute Zeit, den Begriff zu erklären. Okay, also
Sandro habe ich gefunden.
Okay, und jetzt ziehe ich das wahrscheinlich und dann muss ich dir erklären.
Du fängst an.
Okay, gut. Okay.
Bist du bereit?
Ja. Also da sind wir jetzt. Das ist mir zu einfach. Da sind wir jetzt.
Podcast-Studio? Studio?
Größer? Also GmbH?
Firma.
Ja.
Also Podcast-Firma.
Und das andere noch, das also was man hier so macht. Also das wird
Aufnahme, Produktionsfirma.
Ja, genau. Also, ganze Wort.
Podcast-Produktionsfirma. Postkarten-Produktionsfirma. Okay, oh Gott, guck mal, die Sanduhr ist ja nicht mal zur Hälfte hier.
Nee, lass das ja.
Gut, dass wir nicht noch zu Ende laufen, dann so nehme ich schon mal einen neuen Begriff. Was sowas habe ich ewig nicht gespielt. Kennst du noch Ruckzuck von damals im Fernsehen? Oh,
wie ging das nochmal?
Da standen immer so mit Kopfhörer 5 Leute in einer Reihe.
Hat das Jochen Reger moderiert?
Nee, das war Jochen Bendel, glaube ich. Musste es immer so auf den Rücken klopfen, dann hat er den Kopfhörer abgenommen und dann musste der auch den Begriff erklären, ohne halt irgendwie zu nehmen, was denn, womit der vorher schon, keine Ahnung, irgendwie so war das. Gut. Oh, das ist ja Heimspiel für mich.
Oh je.
Yeah. Ich kann die Uhr hier mal umdrehen.
Zack. Fußballtrainer.
Nein, also es geht um den Bereich, wo ich da damals gearbeitet habe. Es ist aber eine besondere Aktion.
Elfmeter.
Nein.
Freistoß.
Den Ball trifft man dabei in der Luft.
Kopfball.
Nee.
Kopfballtor.
Schon mit dem Fuß.
Ah, Fallrückzieher.
Jawohl. Hey. Stark. Geil, Mann.
Gut, zunächst.
Aber auch gut erklärt, muss man sagen.
Ja, was Gott.
Komm, jeder noch ein. Das macht Spaß.
Okay, wow. Ja, gut. Also, in deiner auch wieder ehemaligen Profession.
Mhm.
Da gab es ein Team im Team, die sich quasi um euch
gekümmert
haben. Also ähnlich, aber
Trainerteam?
Fast, also ein anderes Wort. Ich habe einen Stock, aber mit dem zauber ich, dann ist es ein
Dirigent, nee.
Ein
Zauberstab.
Genau, und dein
Trainerstab.
Ja!
Ja, guck mal.
Ah. Ich hätte fast Gruppe gesagt.
Oh, guck, gerade durchgelaufen.
Ja, ja.
Puh. Gut, komm, hättest du noch einen? Sind wir clever, ey.
Ihr ratet hoffentlich zu Hause auch mit, ne?
Ja, das will ich hoffen. Ich hoffe, jeder hat eine Sanduhr bereit. Okay, du bist selbstbewusst, du hast dich schon umgedreht.
Ja, ja, schon lange. Deshalb muss ich beeilen.
Okay. Ja, in unserem Job, den wir beide so in der Öffentlichkeit machen,
ja,
kriegt man öfter mal ein paar
Kommentare?
Nee, du, also es ist auch Mikro mal dabei. Man kann im Radio eins geben oder.
Ah, Interviews.
Ja, ist das erste Wort.
Interviewanfrage.
Da sind noch zwei Buchstaben drin, was du jetzt gesagt hast, die du wegnehmen kannst.
Interviewfrage.
Genau.
Oh, we did it.
Ja,
ja, sehr geil.
Ja, gut. Da müssen sich hier die Leute was Besseres ausdenken, wenn sie uns schlagen wollen. Das haben wir.
Da ist er wieder.
Haben wir gewonnen.
Der Competition, ja. Man. Ey, so, jetzt haben wir hier, das hier finde ich geil, das machen wir in der nächsten Folge, wir haben so ein Freundschaftsbuch. Das machen wir nicht dieses Mal. Jetzt will ich gerne noch diesen Fragending hier benutzen, weil das finde ich irgendwie interessant. Hier, du das anfangen. Nee, die Euros nehmen wir einfach mit. Die haben uns hier so einen Automaten hingestellt und da kann man nämlich noch Spaß, also das sind einfach Fragen und wir können die uns dann...
Kriegst du die da raus, muss man drehen?
Ich glaube, du musst das Geld reinwerfen jetzt hier.
Ist das so, ja?
So, weil ich drehe, so und jetzt musst du drehen, dann kriegst du eine raus. So. Oh, ist auf der anderen Seite rausgekommen.
Nicht, dass das hier ist, so wie beim... Warte mal, da ist einer. Ich habe eine. Ah, guck mal. Wie so eine Loskugel hier bei der Auslosung.
Bin auch gespannt. Also hier, Felix macht gerade hier diese Kugel auf, wie als hätte er die Lottozahlen. Und da ist, glaube ich, eine Frage
drin. Oh, die ist für dich. Gott sei Dank musst du dir.
Oh.
Hast du schon mal Nudes verschickt? An wen?
Habe ich tatsächlich nicht. Bin ich zu verklemmt für. Ich habe mal welche bekommen, von meiner damaligen Freundin, aber that's it. Und ich habe gemerkt, das ist...
Ja, lieber so rum, ne?
Das ist nicht so, ja, das ist aber auch nicht so mein... Ich bin da auch nicht so, wenn man mir jetzt so Nudes schicken würde. Also ich meine, also natürlich von einer Person so und nicht von irgendeiner fremden Person. Das ist jetzt auch nicht so richtig, irgendwie finde ich das nicht hot. Ich weiß auch nicht.
Ne? Ist nicht so dein Ding?
Ich finde es irgendwie weird. Also cool, wenn man sich nackt sieht, freue ich mich drüber. Aber so, da jetzt sitzt, ich weiß nicht, in was für einer Situation sitzt du dann? Sitzt du dann in der Bahn und dann kriegst du dann Nudes aufs Handy? Nicht so mein Ding. Aber du guckst, als würdest du schon, wärst du schon Team Nudes.
Team Nudes. Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich bin 13 Jahre mit meiner Frau zusammen.
Ja.
Und ich kriege immer noch gerne von ihr mal so ein Bild, ehrlich gesagt. Also da sage ich nicht nein.
Hey, komisch, ich weiß nicht, irgendwie.
Ich finde, das macht's auch aus. Also wenn man dann auch so lange zusammen ist, das immer mal wieder so. Das muss jetzt nicht jeden Tag, also doch, kann auch jeden Tag sein, wenn sie das macht, aber so zwischendurch, da freue ich mich schon drüber.
Also in allen Beziehungen, in denen ich mal das schicke, sind es immer nur so, das ist mehr so weird, also wirklich so einfach nur so, nein, einfach nur Bilder, auf denen wir scheiße aussehen. Also mit allen Partnern, die hatte man immer.
Naja, also da gar nicht, wenn meine Frau mir mal sowas schickt, dann da war noch nie Scheiße dabei. Also ey, da muss ich sagen.
Bei mir ist das mehr so normal, dass man sich so komische Grimassen so schickt oder keine Ahnung.
Naja, gut.
Wahnsinnig viele Bilder von Katzen werden verschickt immer.
Bei mir. Ja, nee, da bin ich nicht so. Ich bin ja eher Team Hund. Da werde ich mit dir sicher nicht auf Gegenliebe stoßen, aber.
Ja, doch, ich mag alle Tiere. Ne? Aber du hast einen Hund, ne?
Ich habe einen Hund, ja.
Was für einen?
Golden Retriever. Der ist 9 Jahre
richtiger, alt. So ein richtiger Family-Hund.
Richtig, ja.
Aber 9, aber kommt der, hast du ihn mitgebracht?
Nee, wir sind ja schon 13 Jahre
Ach,
zusammen.
Krass,
wir haben
ja uns
den zusammengeholt, da war der 8 Wochen. Also wir haben den wirklich von Anfang an.
Ach, wie süß, Mann.
Der Barney.
Der Barney, und das ist krass, weil den traurigsten Film, den ich jemals gesehen habe, war Marley und ich.
Mhm. Also ja, sowas seitdem wir einen Hund haben, kann ich sowas nicht mehr gucken.
Ey, ich habe den mit Owen Wilson, und ich hatte den mal im... ich hatte den im Flugzeug mal geguckt, auch vor so 13 Jahren, da kam der raus. Und damals hatte ich auch eine Freundin, mit der ich im Urlaub war. Und wir hatten uns gestritten im Urlaub und sind dann zusammen nach Hause geflogen. Und dann habe ich diesen Film im Flugzeug geschaut. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, als der Hund gestorben ist. Es war so schrecklich. Und sie dachte natürlich, ich weine jetzt, weil wir so einen Streit hatten. Und so, ja, ja. Und ich war einfach gebrochen von diesem Film. Ich werde diesen Film nie wieder in meinem Leben gucken. Es war der schlimmste, traurigste Film ever. Ja, Marley und ich. kann ich euch nur nicht empfehlen, nee, zu gucken, wirklich.
Ich auch nicht. Oh, Scheiße. Jetzt kriege ich gleich auch noch eine Frage.
Ja, genau. Wir sind jetzt auch wieder an dem Automaten. Weißt du, das hat mich motiviert, wenn ich jetzt nach Hause dann richtig werde Nudes für Nudes verschicken.
Aber random, an irgendwelche alleine.
Random einmal die alte, einfach in die Kontakt, in irgendeine alte Geburtstagsgruppe oder so. Wie viele Menschen hast du schon mal gleichzeitig gedatet? Ha, das ist ja mal, das hätten die uns ja sagen können, dass das hier so ein sketchy Automat ist.
Gleichzeitig ein. Das wäre für mich, also da komme ich nicht über eine Frau und das ist auch. Wie soll das gehen?
Also, dadurch, dass gedatet heißt ja nicht, dass man zusammen ist.
Nee.
Also, es das heißt ja, dass man in so einer Dating-Phase ist, also mehrere Frauen.
Also, jetzt nicht an einem Tag, aber so in einer Woche vielleicht drei oder so.
Ja, weil
aber
man.
Das
halt,
hatte ich auch nie.
Ja, weil man wahrscheinlich so, ja, hier so lose, da was los ist, so. Das hatte ich bestimmt schon, aber auch tatsächlich nicht so, wie man denken, also nicht so beeindruckend, wie man denken würde, weil das tatsächlich mich auch.
Wie
sehr
man von dir denken würde, meinst du?
Ja, wie man von nee, weil ich so, ich finde sehr anstrengend. Ich finde Dates eher anstrengend. Ich meine, du hast dann ja ein bisschen so diese krasse Dating-Phase quasi übersprungen,
ja.
Weil also sich abends überhaupt nochmal so und abends irgendwie gearbeitet und dann abends sich anziehen und eine fremde Person kennenzulernen, gerade mit so Tinder und allem, als ja. Das alles rauskam. Ich fand das wirklich heftig. Also ich fand das, die Motivation dazu zu finden irgendwie und dann, oh, wie unangenehm irgendwie. Ja. Und das mit mehreren Leuten, also das ist schon viel verlangt.
Ja, ich glaube, jetzt der sich die Frage ausgedacht hat, der hat sicher jetzt den Falschen erwischt bei der Frage und auf irgendeine krasse Story gehofft. Aber ich finde meine krasse Story, und da bin ich halt viel stolzer drauf, dass wirklich meine erste Freundin auch immer noch meine Frau ist.
Ich meine, das ist eine Ansage.
Seit 13 Jahren zusammen sind und das ist, glaube ich, die krasse Story, die mir dazu einfällt und auf die ich auch sehr stolz bin.
Ich meine, das ist wirklich schön und das ist, zeigt ja auch, dass ihr da irgendwie, dass du da schon ein gutes Händchen für hattest. Meine erste Freundin ist definitiv nicht
meine letzte. Erzähl mir mehr.
Keine Ahnung, nee. Also ich bin da auch nicht so, also ich wenn ich mir manchmal, ich habe einen Kumpel zum Beispiel, bei dem sage ich immer, he belongs to the streets. Ja. So, ja. Weil ich habe das Gefühl, der ist unvermittelbar so. Der ist dann an einem Tag schwer verliebt und am nächsten Tag nicht mehr. Und solche Leute gibt's ja auch einfach, ja, ne? Und die aber auch vielleicht, ich glaube, ich finde es dann immer, ja, also ich finde, das kann dann schon auch immer gerne länger dauern und muss nicht immer nur ein Tag sein.
Wir hatten ja vorhin ich weiß nicht, wie wir auf das Thema Hasskommentare kommen oder so, aber trotzdem ja auch so, haben wir auch gesagt, wir können damit umgehen, weil wir irgendwie da auch eine Gewohnheit mittlerweile haben. Aber es ist ja trotzdem so, dass es ja auch Gefühle so in einem auslöst, auch immer noch. Gibt ja auch krassere Situationen oder weniger krasse. Aber hast du Leute, wo du dich komplett öffnen kannst und deine Gefühle auch äußern kannst?
Ja, voll. Ich habe zum Glück einfach so eine tolle Familie. So. Ich bin sehr close mit meinen Eltern, meiner Schwester und auch so in meinem anderen restlichen Umfeld bin ich so, ich habe so viele Freunde und Freundinnen, mit denen ich schon so extrem lange befreundet bin. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht, was viele ja machen, die dann irgendwie so mit ganz vielen Promis rumhängen und so und irgendwelche, die sie irgendwie gerade getroffen haben und so. Und ich hänge eigentlich nur mit meinen ganzen alten Freunden rum und bin da deshalb so, ich bin diese Welt, in der man dann so, keine Ahnung, durch Öffentlichkeit so reinrutscht, die ist für mich so null präsent in meinem echten Leben. Was klar, manchmal hat man das Gefühl, wenn man irgendwie so prominente Freunde hat, die vielleicht auch die ganze Zeit irgendwie auch mal Beleidigungen bekommen oder auch dieses Ding kennen, dann wird es einem sicher helfen, weil man sich darüber austauscht.
Man hat so eine Basis schon einfach, ne, weil man so in der Öffentlichkeit steht.
Ja, wenn man mit denen redet. Aber ich finde eher, wenn ich mit normalen Menschen rede und die mir sagen, whatever. Also, was interessiert es dich, was irgendjemand Fremdes im Internet will, dann ist es das hilft mir viel mehr als, ja, du hast recht, what the fuck, als irgendjemand, ja, ich kenne, als dass jemand zu mir sagt, ich kenne das Problem, dass irgendwie eine öffentliche Meinung es zu einem gibt. Weil man, ich sehe das bei vielen Promis, die so, so miteinander rumhängen, dass die sich so Circle-Jerken, ne? Dass die reden nur über die reden nur über Probleme, die normale Menschen nicht haben.
Ja, ja.
Und du verlierst so komplett den Bezug dazu und denkst plötzlich, das ist alles so wichtig. Und das ist es ja eigentlich nicht. Und deshalb, da habe ich einfach so viele das ist vielleicht eine Sache, wo ich irgendwie auch stolz drauf bin, das ist mein Umfeld da so sehr gut, mit dem ich sehr gut gewachsen bin und das halt auch sehr viel Konstanz hat.
Ja.
Und meine Eltern sind ja vor ein paar Jahren, oder eigentlich meine ganze Familie von Onkels, Tanten, alle möglichen Leute sind alle nach Berlin gezogen.
Ah, cool.
Also erst bin ich gezogen. Ja, gut, ich hatte meinen Onkel, der ist schon mal gezogen. Dann bin ich gezogen, dann ist meine Schwester gezogen, meine Eltern, dann mein Onkel und alle sind nach Berlin und einfach so mehr so per Default so, ja, okay, whatever, wenn alle gehen, gehen wir alle. So, jetzt haben wir hier so ein neues Leben begonnen und deshalb sind alle irgendwie im Umkreis und das tut mir schon immer gut, weil man dann so, wenn man dann close mit seinen Eltern ist, dann und seiner Familie, dann ist es einfach, erstmal ist es stressfrei, weil ich nirgendwo hin muss.
Ja.
Und zweitens fühlt man sich dann irgendwie auch immer irgendwie aufgehoben. Wie ist es bei dir denn? Also jetzt ist ja bei dir so, gerade dein Familie, ne, das ist ja dein Vater, der hat ja euch da, ne, also das ist ja auch ein bisschen mit Trainer gewesen, ja. Ne? Also das ist schon besonders. Wie ist dann jetzt heute euer Verhältnis?
Also ist ja wirklich so, man muss ja dazu sagen, dass wir quasi, also mein Bruder und ich, Toni, wir haben das ja nicht mehr miterlebt, aber unsere Familie aus der DDR ist und man da schon einfach krass diese ihre eigene Geschichte merkt. Und auch ja. Bei uns war das wirklich so, über Gefühle reden gab es eigentlich nicht.
Ja.
So, und das prägt einen ja so. Und ja. Das bei mir ist es echt so, dass ich das lernen musste. Und das ging erst, seitdem ich meine Frau kannte, weil die kannte das halt komplett anders und die kam damit auch am Anfang gar nicht klar, dass ich überhaupt nicht offen geredet habe, was ich fühle, was ich denke, was ich mache und was ich auch machen will und was ich nicht machen will, konnte ich alles nicht äußern und so. Und das ist Stück für Stück und bei mir war es auch so, Thema Freundschaften zum Beispiel, gab es bei uns auch nicht. Wir hatten Fußball, Schule, wir hatten uns als Brüder, wir waren ein Jahr auseinander, wir haben alles zusammen gemacht.
Ja.
Und meine Frau hat mir so viel auf den Weg gegeben, was Freundschaften bedeutet, was sich über Gefühle austauschen bedeutet, was das dann auch für Auswirkungen hat. Das musste ich sowas von lernen. Und ich habe das Gefühl, bin ich teilweise immer noch in so einer Lernphase, obwohl es schon deutlich besser geworden ist. Aber das gab es bei uns zu Hause nicht. Und ich glaube, das ist so diese DDR-Erziehung von damals. Uns hat es als nichts gefehlt in der Kindheit. Also wir hatten alles, was wir brauchten und wollten. Das war auch gar nicht viel. Wir brauchten und wollten gar nicht viel. Aber wir hatten alle so eine wohlbehütete Kindheit. Aber da ist halt schon so ein bisschen was dahingehend auf der Strecke geblieben. Jetzt ist es ja so, dass ich mich dahingehend entwickelt habe. So, aber ich sage jetzt mal so, meine Eltern nicht. Die sind halt auf ihrem Stand geblieben.
Ja,
genau, würde
ich sagen,
so, und das heißt, ich habe immer noch nichts, wo ich sage, das sind nicht meine ersten Anlaufstellen, wenn ich über Gefühle reden will. Das sind nicht meine Eltern. Weil ich weiß, da kommt jetzt nicht unbedingt das zurück, was ich dann brauche.
Und
weißt
hast du nicht das Gefühl, dass die da so altersmilde geworden sind? Weil das passiert, nicht passiert manchmal, ist das zu beobachten, dass so. Gerade bei Vätern finde ich, dass sie so manchmal so irgendwann so merken, okay, ich kann jetzt auch einfach mal Mensch sein oder.
Ja, altersmilde schon, aber dahingehend ist es trotzdem so, wenn du wirklich, du willst über deine Gefühle reden, was auch ein bisschen vielleicht intensiver ist, so,
ja,
da kommt. Da ist halt nur so, ja, ist halt so. Das ist dann, aber ist halt so und wird schon wieder oder.
Krass.
So, weißt du? Und das heißt, du weißt es und gehst dann aber auch schon gar nicht mehr hin, weil du hast halt deine Leute, auch wirklich sehr gute Freundschaften, die ich mittlerweile habe, meine Frau sowieso. Du weißt halt, wo du was bekommst, dann gehst du halt auch zu diesen Leuten. Das ist auch okay. Ist ja wichtig, dass du die Leute überhaupt hast. So, es müssen ja nicht immer die Eltern sein. Nur ich glaube, das rührt halt daher, dass ich das so extrem lernen musste, dass in der Kindheit gab es das halt so nicht.
Und also ich habe ja auch eine Schwester, ich finde es immer interessant, weil man ja, also klar, vielleicht bei jungen Mädchen, die dann irgendwie auch nicht das Gleiche gemacht haben, auch immer ein bisschen anders. Aber trotzdem ist es ja die Person, finde ich, mit der man so diese gleiche Historie hat und die eigentlich einen am besten verstehen sollte, was übrigens faszinierend ist. Wenn ich mir immer so denke, meine Schwester ist die Person, die ich auf der ganzen Welt am besten kenne und am schlechtesten. Hey, die macht, sie so, weißt du, sie, bei ihr wird es genauso sein. Manchmal kann ich sie null verstehen, also gar nicht. Und ich denke mir, wie kann es sein? Ich kenne dein Leben. Ich kenne dich. Und manchmal denke ich so, wie azyklisch. Also wirklich, kann ich jede Person auf der Straße besser deuten als manchmal meine Schwester. Ich denke, wie kann es sein? Und wirklich, ich habe sie sehr lieb und wir sind uns sehr nah und trotzdem verstehe ich manchmal kein bisschen, was sie tut. Aber manchmal ist es ja toll, wenn man sich dann so darüber austauscht. Also habt ihr das Gefühl, dass ihr da so einen gemeinsamen Prozess mitmacht? Also, dass ihr so gemeinsam merkt, okay, warte mal, uns ist hier so zum Beispiel so eine Art Gefühlsebene, die haben wir irgendwie. Dass man über Gefühle sprechen kann, das haben wir irgendwie nie gelernt. Also hast du das Gefühl, dass du da jemanden hast, der mit dir quasi das zusammen durchmacht und zusammen lernt?
Ja, wir haben auf jeden Fall alle das Bewusstsein dafür. Ich habe meinen Eltern das auch schon so gesagt, weil ich habe damit kein Problem mehr, das dann auch so offen kundzutun und meinem Bruder auch so. Und das,
aber kann er das auch nachvollziehen?
Ja, er ist auch immer noch auf dem Weg so dahin, da ist aber auch schon krass besser geworden, aber ich glaube, da ist immer wichtig überhaupt, dass man so ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, was wie ist und da haben wir dann auch beide Glück mit unseren Frauen so, die uns da so ein bisschen in diesen Weg auch eingebracht haben und er ja genauso, er hat auch eine Frau, mit der ist er seit 16 Jahren zusammen jetzt, also oder 15.
Crazy, das ist crazy.
Und Ist ja auch nicht von ungefähr so.
Ja.
Und,
ja, weil man dann, wahrscheinlich ist es ja dann besonders noch schöner, wenn man jemanden plötzlich findet, der einem so eine Gefühlsebene eröffnet, die man genau. vorher gar nicht hatte.
Also wir machen das quasi auf dem zweiten Bildungsweg. Ja. Ne? Also das ist ja auch schön, dass man ein Leben lang noch dazulernt und immer sich auch weiterentwickeln kann. Aber dahingehend sind wir da immer noch auf dem Weg. Und trotzdem gibt es gerade bei mir und meinem Bruder einfach so ein, was du auch gesagt hast, so ein blindes Verständnis.
Ja.
So, weißt du, du musst auch gar nicht, da brauchst gar nicht viel Worte.
Ja.
So, da weiß der andere auch ganz genau, das ist jetzt bei dem, das und das, und dann geht's mal 2-3 Sätze und dann wissen wir auch Bescheid. So, wir wissen aber auch Bescheid, dass jeder auch noch seine Leute hat, wo ja. er das noch ein bisschen ausführlicher.
Aber ist es dann, ist es so eine gewisse, auch von aus dem Elternhaus quasi, ist das auch so eine Sportmentalität?
Ja,
ich glaube. Weil man ist ja so, ja. man ist ja so, das ist ja so, es hat ja ein bisschen fast was Bundeswehrmäßiges, ne, so, sondern, also man ist halt hart, ne?
Total.
Und Sport, dass man überhaupt in Sport so, auch so psychische Fragen überhaupt zulässt, das hat ja ewig gedauert, sondern es war ja immer nur Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen irgendwie und so eine, jetzt wird trainiert, jetzt wird nicht gejammert, jetzt wird einfach gemacht Sache.
Ja, mein Vater war Ringer, meine Mutter war Badmintonspielerin und auch so DDR-Meisterin und so.
Wusste ich nicht, das ist ja crazy.
Und,
der Vater war Ringer.
Er war Ringer.
Hat er so Cauliflower Ears?
Nee, hat er gar nicht. Ja. Er hat dann relativ früh aufgehört, aber das war so dann auch DDR-Trainingsmethoden, so diszipliniert, streng, hart und so, ne?
Ja.
Und das nimmst du dann irgendwo auch mit, das prägt dich ja auch so.
Ja.
Deswegen, ich mache denen ja auch gar keinen Vorwurf. Das ist ja gar kein Vorwurf am Ende, weil ich glaube, wenn du, ich meine, die leben auch das erste Mal.
Ja,
so, ne?
Absolut, jeder.
Und die haben es halt von zu Hause auch anders da mitbekommen. Und dahingehend bin ich ja froh, dass unsere Generation da schon sich dahingehend reflektiert
ja.
und das und sich da entwickelt. Und wie gesagt, wir hatten auch eine sehr gute Kindheit und das war alles schön. Und das da kritisiere ich auch gar nichts. Aber das wird sich bei denen, glaube ich, einfach auch nicht mehr ändern, weil die sind so geprägt von auch von dieser DDR-Schule, glaube ich, dass du da nicht mehr rauskommst. Und das hat uns ja dann auch wieder so rein von Disziplin und so in einer Profikarriere auch geholfen.
Ja, ja, klar.
So, ne? Es gibt ja auch genug positive Seiten daran. So, aber wenn wir jetzt dann das Thema Gefühle reden, Emotionen, sich öffnen und so, da ist halt einiges auf der Strecke geblieben.
Das ist, ja, es wird sich interessant, weil ich bin ja, ich komme quasi eine Künstlerfamilie, meine Mutter hat gemalt, mein Vater ist Grafikdesigner. Dadurch, mein Vater ist ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter hat auch früh ihren Vater verloren und ich glaube, bei meinem Vater ist es so, dass er dadurch nicht unbedingt dieses Ding bekommen hat, was viele ja haben, auch gerade in der Generation, dass die Väter halt, ne, dass die so, die waren, also in seinem Fall war sein Vater auch noch ein afrikanischer Vater, der auch nochmal andere Werte irgendwie hatte, die paar Mal, die er eben gesehen hat, aber es ist dann oftmals so, Männer sind hart, hart, hart. Das heißt, mein Vater hat das nicht mitbekommen, was irgendwie dafür gesorgt hat und dadurch, dass ich dann auch keine Opas hatte und so weiter, gab es bei mir nie dieses hart, hart, hart Ding, sondern es war einfach nicht da, weil es keine Männer in der Familie gab, nur mein Vater, der eben ohne Vater aufgewachsen wurde und deshalb in der Hinsicht nicht so geprägt wurde und deshalb waren immer so Gefühle zeigen und dass man überhaupt gar nicht so, dass man alle so.
Aber der fand's geil, dass du Karamellwodka verkauft hast.
Nee, das weiß ich, also
weiß
das
er gar,
auch
also,
egal. Nee, aber so,
das weißt erfährt du, er jetzt hier gerade in dem Moment, das oder?
Das juckt ihn überhaupt nicht. Nee, sondern das, meine Familie, meine Eltern, die hatten auch keine, oder haben auch keine, immer noch bis heute einfach keine Erwartungen, sondern es war immer so, ihr schafft das schon, ihr macht das schon, Grundvertrauen und auch jetzt niemand, so selbst in der Schule, wenn ich irgendwie, ja, ich habe meine Hausaufgaben nicht, ich so, ach Mann. Und ich habe die, irgendwann habe ich meine Sachen, mein Shit nur in den Griff bekommen, weil ich nicht wollte, dass die Kummer haben. Also es kam aus einem ganz anderen Antrieb. Und das ist total interessant, weil deshalb bin ich so ganz anders geprägt, sondern ich habe wirklich einfach nur, basically habe ich angefangen, Erfolg zu haben und da Dinge wirklich nur zu erledigen, damit die nicht traurig sind.
Also, ja, jeder hat seine Motivation.
Weil so, ich war überhaupt nicht, ich weiß noch früher, als alle dann irgendwie in der Schule angefangen haben zu klauen und zu rauchen und so, ich so, nee, das würde meine Mutter wirklich traurig machen. Das war so, es war nicht, dass ich, weil ich, sie hätte mir definitiv, sie wäre einfach nur enttäuscht gewesen.
Aber hast du das bis heute?
Ja, voll, absolut. Also ich will einfach nur nicht, dass ich traurig sind. Also ich meine, jetzt ist ja alles gut, ist ja alles im Griff und so weiter. Aber ich konnte mich nicht an irgendeiner Scheiße beteiligen und war ein relativ braves Kind, obwohl es gar kein, ich wurde nie bestraft, sondern es war immer einfach nur so, ach Mann, warum bist du so? Und das
haben sie clever gelenkt. In
ja, und das hat mich auch, das hat mich motiviert, ihnen eben das nicht irgendwie anzutun und hat irgendwie offensichtlich auch funktioniert. Ich finde es total interessant, halt, wie viele Wege dahin führen können, dass man am Ende eine mehr oder weniger auch disziplinierte Person ist, weil am Ende, also, ne, man denkt es nicht, aber am Ende sind wir ja beides disziplinierte Personen, die irgendwie so einen ganz anderen Weg dahin hatten.
Gehen deine Eltern in deine Shows?
Ja, genau. Also kommen auch, Waren sie beim Menschenraten? Ja, ich glaube, mein Vater war, mein Onkel waren beide beim Menschenraten, als du da warst.
Deine Schwester war ja eh dabei.
Meine Schwester, genau, die hat.
Er hat mein Outfit ausgesucht.
Ja, richtig. Und meine Mutter war, glaube ich, an einem anderen Tag da. Nee, die kommen immer und sind auch immer so, auch immer, wenn irgendwie was besonders Tolles, sind die so, schön. Und auch wenn was scheiße ist, okay. Das ist einfach.
Aber das ist geil, das finde ich, das war bei uns auch so. Oma, Opa und die Eltern, ey. Februar, Dezember, minus 5 Grad, irgendwo auf irgendeinem Fußballplatz gestanden, die waren immer da.
Ja, ist oder geil,
überall
oder?
Hingefahren und so, alles gemacht. So, das war wirklich, die waren immer da, immer supportive.
Das ist schon schön.
Ja, und auch bis heute, unser Opa, die Oma ist leider nicht mehr da, aber unser Opa auch, ey, egal wie wir gespielt haben, der war immer zufrieden. Wir waren immer die Besten. Also, weißt du, er hat gesagt, Opa ist immer glücklich, immer happy, so, wenn er war immer zufrieden. Er hat immer gut gemacht.
Das ist so schön. Ich finde auch, diese Großelterngenerationen, die sind auch so ein bisschen, also so ging es mit mir zumindest mit meiner Oma, die ja sehr streng aufgewachsen ist, so als Kriegskind und dann eben nach dem Krieg. Als die, ich weiß noch ganz am Anfang in meinem Leben, kann ich mich noch erinnern, dass sie sagt, du musst aufessen, so.
Ja.
Und irgendwann hat sie gecheckt, halt, ich bin Oma. Ich muss denen gar nichts sagen. Und ich fand das so geil. Das wünsche ich mir dann irgendwie dann doch für mich auch irgendwann, dass es dann irgendwie so Enkel hat, wo man sagt, ich bin überhaupt nicht für eure Erziehung verantwortlich. Ich bin dafür da, dass ihr jetzt einfach 2 Tage bei mir pennt, ein geiles Wochenende habt.
Und die Eltern sind froh, dass ihr überlebt.
Ja, genau. Genau, die Eltern sind einfach nur froh, dass ihr überlebt. Und das finde ich irgendwie an Großeltern so geil.
Ja.
Weil die haben ja keinen wirklichen Erziehungsauftrag, wenn die Eltern da sind, sondern sie sind einfach nur fürs Gute da.
Ja, total. Ja, das haben wir auch. Also wirklich, dieser Support war immer da und das ist auch immer so. Also das ist halt da. Das ist halt diese typische, wir zeigen das, wir sagen das nicht, aber wir zeigen es halt.
Ja. Eine Frage habe ich noch zu Vindene, so wie das so auf dem Fußballplatz ist, weil das habe ich eben immer gesehen, da wo ich Leichtathletik gemacht habe, gab es eben auch die Stuttgarter Kickers Fußballer.
Ja.
Und das heißt, man hat dann manchmal so, hier auf dem Platz, wo wir trainieren und manchmal, wenn unten ein Spiel war, hat man halt diese ganzen Fußballeltern mitbekommen. Und beim Leichtathletik war das auch schon so, dass es halt manche Eltern gab, die halt so, die sind so wahnsinnig investiert. So. Also mein Papa stand immer so ganz ruhig da, hat vielleicht eine Zigarette am Platz geraucht oder so, ganz entspannt und so aus zweiter Reihe so zugeguckt. Ja, super Junge, fertig. Aber es gibt ja natürlich auch die Eltern, die da vorne stehen und so, mach ihn platt, die ganze Zeit rumbrüllen. Wie haben sich deine Eltern da einsortiert?
Ja gut, mein Vater war ja wirklich Trainer von uns so,
ja.
Und der war immer hochroten Kopf, da immer
geil,
voll. Alter. Und so auch die Mutter, da hat das so, die Mutter hat auch immer gesagt, Fußball, so ganz am Anfang, als wir 5, 6 waren, Fußball, nee, das kann der Vater schön mit dem machen, so, da stell mich da nicht hin. Und am Ende war die bei jedem Spiel und hat dann da sich wirklich mit reinziehen lassen und
geil.
War da auch an der Seite.
Und das Krasse ist, also hört ja bei manchen Leuten, bei euch hat es ja eigentlich nie aufgehört. Also ich meine, jetzt dein Bruder spielt noch.
Ja.
Wie lange
jetzt hört man den nicht mehr, weil da 80.000 Leute im Stadion sind.
Ja, stimmt. Aber wie lange man da rechnet man wahrscheinlich, na gut, wenn es das Ziel ist, klar, aber dann wirklich damit zu rechnen, dass man jetzt 30 Jahre ins Stadion geht, ja. den Söhnen zuruft, ist schon krass.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt auch so diesen Weg, den man dann einfach mitgeht und dann auch gar nicht mehr rauskommt, glaube ich. So, ja, auch jetzt, mein Toni spielt überall, der ist überall in der Welt unterwegs. Und
aber guckt er sich nach Spielen in Spanien dann an?
Ja, also dann halt über Streaming aber halt
ja.
Vor Ort selten, relativ selten, aber trotzdem, wenn große Spiele anstehen, dann sind die auch schon da und das wird sich nie ändern.
Ey, ich meine, es sind ja, weißt du, so, ja, Champions League-Spiele, das ist ja schon auch krass, ne? Das
ja.
Lohnt sich ja immer.
Naja, lohnt sich sowieso, klar, da gewöhnt man sich auch nie dran.
Wo ist Familie so untergebracht da?
In der Loge. Gute Plätze.
Gute Plätze oder also Loge oder Stall? Was macht man denn dann? Weil ich mich frage.
Ja, aber also bei Heimspielen dann schon Loge, weil da ist ja Einfluss drauf als Spieler dann. Wenn es jetzt Auswärtsspiele sind, dann.
Aber sieht man in der Loge auch geil, oder?
Ja. Das
okay.
Geht mit dabei schon. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass ich so ein bisschen Angst vor mir selbst habe, weil wir meine Kinder einfach mal, also die sind jetzt 1 und 3, da ist noch ein bisschen Zeit, aber ich weiß noch nicht, wie ich bin als. Weiß ich, ob der jetzt Tennis oder ob die jetzt Tennis, Basketball, Fußball, sonst was machen. Ich weiß noch nicht, wie ich als Dad bin, der da draußen an der Seitenlinie steht. Das weiß ich noch nicht.
Ey, das ist ja interessant. Das Problem ist ja immer, die so Kinder von Profisportlern, die stehen ja immer so scheiße unter Druck. Das ist ja wirklich.
Ja, und der Name dann, ja.
Ich meine, genau, euer Name ist ja super ätzend, was das angeht. Also, deshalb ist es ja, ich weiß gar nicht, ob sich das, willst du denselben Sport dann wählen? Weil theoretisch, würdest du deinen Kindern überhaupt wünschen, dass sie in so einem Leistungssportsystem groß werden? Ist ja was anderes als, wie du, ne?
Ja, was heißt wünschen? Ja, irgendwo schon, weil ich glaube, dass der ganze Sport dir auch irgendwo Halt gibt. Mhm. Und gerade, ich würde mir halt dahingehend wünschen, Teamsport auch, einfach, weil ich glaube, dass das auch für Soziale sehr wichtig ist, untereinander sich einzuordnen, aber auch Verantwortung zu übernehmen fürs Team. Ich glaube, dass das schon sehr viele Facetten hat, abseits von dem Sport an sich. Und das würde ich mir schon wünschen. Was es für ein Sport ist, ist mir völlig egal. Die sollen da Spaß haben, glücklich bei sein. Und ich glaube, nur dann machst du ja Sachen auch gut. Und das, ja, ich würde denen das schon wünschen, weil das gut tut.
Aber dass sie auch Profi werden?
Nein, also ja, wenn sie es dann wollen, wenn sie diesen Wunsch, dieses Ziel entwickeln, klar, so würde ich auch alles dafür tun, aber ich mein Ziel ist halt schon, der Entspannte, der zu sein. Und das halt komplett zu unterstützen, aber auf eine entspannte Art und Weise. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es schaffe.
Ey, darüber sollten wir wirklich in ein paar Jahren, wenn ich da nochmal mit dir sprechen würde, weil ich würde so fragen mich, wie entspannt man bleibt.
Ja.
Aber ja, aber das Vorhaben ist ja schon mal nicht schlecht.
Ja, aber wenn du fragst, ob ich das will, sage ich ja. Wenn ich es mir aber wünschen könnte, dann eher was anderes als Fußball.
Ja, könnte ich mir auch gut
vielleicht vorstellen. Für mich selbst, weil ich auch nochmal eine andere Sportart dann reinschnuppern kann, wenn ich das begleite.
Ist auch ein bisschen geil, ja.
Ja, und
dann Basketball. Wenn sie
Basketball wäre geil.
Wenn sie richtig mein groß Sohn, werden und dann NBA.
Mein Sohn hatte 57 Zentimeter bei der Geburt, da habe ich schon gedacht, das wird ein Center. Das wird Center.
Ja, ja, ich meine, Football zum Beispiel finde ich wiederum scheiße, also ist geil,
boah, ja,
aber das ist zu gefährlich.
Da kann ich nicht zugucken.
Nee, genau.
So Football oder Formel 1, weißt
oder
du
nicht. Oder UFC, stell dir mal vor, würde der MMA-Fighter, also das wäre ja Horror. Und ja, Formel 1 ist auch schrecklich. Aber Formel 1 musst du ja eigentlich, ja gut, ich wäre vielleicht Todeskinder, aber Milliardär musst du ja eigentlich fast sein heutzutage, um dann so ein Team zu kaufen. Und das sind ja nur noch so, sind ja wirklich nur noch Söhne da drin.
Ja, stimmt. Ja, aber dann bei sowas, was gefährlich ist, zu gucken, würde ich mich echt schwer tun, aber.
Ja, das kenne ich auch nicht. Das ist grundsätzlich bei Sport, das ist schon auch krass, weil du die Abnutzung und so und immer diese Verletzungsangst, das finde ich schon. Aber darüber können wir beim nächsten Mal sprechen, weil das habe ich irgendwie auch Angst. Weil du hast sicher, also da, oder das interessiert mich, weil ich glaube, man hat ein anderes Körpergefühl, wenn man so körperlich gearbeitet hat. Auch auf eine spielerische Weise.
Total. Da lass uns doch gerne.
Darüber quatschen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Felix und Aurel
lernen sich kennen.
Lernen sich kennen bei 1+1. Freundschaft auf Zeit. Ich hab da mal Radio, wie so mit einer Radioabmoderation.
Ja. Und jetzt zum Wetter.
Auf der A8 ist Stau. Wiedersehen.
Na, wie war's?
Folge 2 hat mir auch großen Spaß gemacht. War richtig, richtig schön, ehrlich gesagt. Also, das ist schon sehr interessant. Ich finde das wirklich interessant, weil wir so ein ganz anderes Erleben haben und gehabt, also bisher gehabt haben und auch anders erzogen wurden und so weiter. Aber es ist sehr interessant, das so wahrzunehmen.
Boah, ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt schon ein bisschen besser kennen und dass wir eine gute Chemie haben. Das hat auf jeden Fall sicher angefühlt und aber auch trotzdem genauso einen gleichen Spaß gemacht. Ja, ich würde schon auch nochmal einen Tick ganz zurückgehen zu seinen Wurzeln. Hat ja schon angedeutet, dass er aus Stuttgart kommt, aber wie er so die ganz Anfangskindheit wahrgenommen hat, das interessiert mich mal, weil ich schon so, wenn man selbst Kinder hat, das so ein bisschen auch reflektiert und weiß, wie wichtig die ersten Jahre sind, auch in der Prägung für später. Und da würde ich schon nochmal, wie seine Erinnerungen daran sind, würde ich gerne nochmal wissen.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat. Pizza und Pommes. Der BR24 Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
Kontroverse Diskussionen, gute Unterhaltung, Anekdoten aus der Welt des Sports. Und die große Frage ist ja, was können wir alle aus der Lebensschule Sport so mitnehmen?
Und wir haben tolle Gäste.
Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.